Guten Morgen zusammen. Schön, dass ich bei euch sein darf. Ich möchte euch heute Morgen in einen Abschnitt mit hineinnehmen aus dem Timotheusbrief, aus dem zweiten Timotheusbrief. Aber bevor wir diesen anschauen, möchte ich euch so ein bisschen von dem Hintergrund oder so erzählen, in dem der entstanden ist oder aus der Situation heraus. Und ich habe mir so gedacht, ich versuche euch mal ein bisschen mit einzubeziehen und ich habe mal drei Fragen mitgebracht, um zu schauen, was ihr denn so ein bisschen zu dem Brief wisst. Und eine davon könnt ihr auf jeden Fall beantworten. Also sollt ihr auch nicht frustriert sein, sondern eine, die ihr auf jeden Fall beantworten könnt. Aber ich glaube, auch von den anderen könnte der eine oder andere was sagen. Zweiter Timotheusbrief, wer hat den denn geschrieben? Ich habe es gehört irgendwo. Paulus, genau, Peter sagt es. Dieser Brief ist von Paulus, das ist richtig. Weiß jemand von euch, wo sich Paulus befand, als er diesen Brief geschrieben hat? Im Gefängnis, ja. Wo war er wahrscheinlich im Gefängnis? Ich habe es gehört irgendwo. In Rom. Hey, super. Ich hätte das, als ich den damals durchgelesen habe, nicht sofort auf Anhieb sagen können. Was war das Besondere an diesem Brief? Weiß das auch jemand? Ha, ich weiß doch etwas, was ihr noch nicht wisst. Vielleicht. Hat jemand eine Vermutung? Ich meine, wenn man ihn lesen würde, würde man sagen, da gibt es ganz vieles Besonderes an diesem Brief. Aber das Besondere an diesem Brief oder worauf ich heute Morgen auch so ein bisschen eingehen möchte, ist eigentlich, dass es der letzte uns bekannte Brief ist, den Paulus geschrieben hat, bevor er wahrscheinlich in Rom hingerichtet wurde. Und wenn man die anderen Paulusbriefe von liest, die Paulus in der Gefangenschaft geschrieben hat, dann lesen wir oft oder man stellt fest, dass auch wenn es manchmal so aussah für Paulus, dass es hier jetzt nicht mehr weitergeht, hatte er doch immer wieder die Hoffnung, dass Gott ihn hier nochmal rausholt, dass Gott ihn nochmal freikommen lässt, ihn nochmal weiterziehen lässt, Gemeinde gründen oder vielmehr Gemeinde zu besuchen lässt, dass er das machen kann. Doch dieses Mal bei diesem Timotheusbrief ist es anders. Und er schreibt Timotheus am Ende seines Briefes, denn für mich ist die Zeit gekommen, Abschied zu nehmen. Mein Leben ist ein Trankopfer geworden, das für Gott ausgegossen wird. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe das Ziel des Laufes erreicht, ich habe am Glauben festgehalten. Paulus weiß, dass er es bald geschafft hat. Und doch kostet er immer noch jede Möglichkeit aus, auch aus dem Gefängnis heraus, für Jesus, ja, und sein Evangelium einzustehen, sich einzusetzen. Aber dieses Mal ist ihm bewusst, er wird es nicht überleben. Und es ist Zeit, den Staffelstab abzugeben, weiterzugeben, wenn man es so sagen möchte. Und Paulus hat in seinem Dienst, wenn ihr das so vielleicht auch schon gelesen habt in der Apostelgeschichte oder die anderen Briefe, Paulus hat in seiner Zeit viele Christen geprägt, viele Menschen geprägt. Und dennoch hatte er zu Timotheus sehr wahrscheinlich die intensivste Beziehung, ja eine fast väterliche Beziehung auf einer geistlichen Ebene. Er nennt Timotheus in diesem Brief mein geliebter Sohn. Und Paulus hat Timotheus ja erlebt. Er war mit ihm unterwegs und er hat gesehen, wie er geglaubt hat, wie er auch gewachsen ist in seinem Glauben. Er hat Timotheus als einen treuen Mitarbeiter, als einen verlässlichen Mitarbeiter erlebt auf seinen Reisen. Und Paulus war für Timotheus ein Mentor, ein Lehrer, ein Freund und sicherlich ein großes Vorbild, wie man sein Leben für Jesus lebt. Und Paulus dankt am Anfang des Briefes, ja, vielmehr ist voller Dank über Timotheus am Anfang des Briefes, wenn er sieht, ja, wie er sich entwickelt hat. Paulus hat Timotheus eingesetzt, das kann man in verschiedenen Bereichen lesen, in verschiedenen Gemeinden, um sie zu unterstützen, sie zu lehren, zu ermutigen. Und auch jetzt, gerade mit diesem letzten Brief, den Paulus an Timotheus schreibt, möchte er ihn nochmal daran erinnern, worauf es wirklich ankommt. Und einen besonderen Bereich davon möchte ich heute Morgen mit euch anschauen. Und du darfst gerne mal den Text schon an die Wand werfen. Wer seine Bibel dabei hat, darf die jetzt gern aufschlagen. 2. Timotheus 1, die Verse, Kapitel 1, Verse 5 bis 10a, habe ich es genannt. Also 2. Timotheus 1, Verse 5 bis 10a. Paulus schreibt hier, voller Dankbarkeit erinnere ich mich an deinen Glauben, der so völlig frei ist von jeder Heuchelei. Es ist derselbe Glaube, der bereits deine Großmutter Lois und deine Mutter Eunike erfüllte. Und auch in dir, davon bin ich überzeugt, ist dieser Glaube lebendig. Aus diesem Grund erinnere ich dich an die Gabe, die Gott dir in seiner Gnade geschenkt hat, als ich dir die Hand auflegte. Lass sie zur vollen Entfaltung kommen. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Bekenne dich daher ohne Scheu zu unserem Herrn und schäm dich auch nicht, zu mir zu stehen, nur weil ich ein Gefangener bin. Ich bin es ja um seinetwillen. Sei vielmehr auch du bereit, für das Evangelium zu leiden. Gott wird dir die nötige Kraft geben. Er ist es ja auch, der uns gerettet und dazu berufen hat, zu seinem heiligen Volk zu gehören. Und das hat er nicht etwa deshalb getan, weil wir es durch entsprechende Leistung verdient hätten, sondern aufgrund seiner eigenen freien Entscheidung. Schon vor aller Zeit war es sein Plan gewesen, uns durch Jesus Christus seine Gnade zu schenken. Und das ist es jetzt. Und das ist jetzt, wo Jesus Christus in dieser Welt erschienen ist, Wirklichkeit geworden. Was denkt ihr, wenn ihr diesen Text liest oder vielleicht jetzt auch nochmal Vers 8 von folgende, worauf kommt es Paulus an? Was würdet ihr sagen, wenn ihr den Text so ein bisschen auf euch wirken lasst? Ich hoffe, ich überrasche euch heute Morgen nicht. Ich habe einfach mal ein paar Fragen mitgebracht. Ich habe gestern schon so viel erzählt, ich dachte, ich lasse euch auch mal ein bisschen reden. Was denkt ihr? Worauf kommt es Paulus an? Was ist das Wichtigste? Dankeschön. Wird jemand was anderes sagen noch? Also beides, was ihr eigentlich gesagt habt, ne? Paulus geht es darum, das Evangelium weiterzugeben. In diesem letzten Brief, Timotheus nochmal ganz klar zu sagen hier, das ist es, worum es geht. Es geht um Jesus, es geht um seine Botschaft, dass Menschen gerettet werden und sich dafür zu bekennen. Ja, so wie Frank am Sonntag gesagt hat, ich lass mich taufen, weil ich zu Jesus gehöre. Es ist etwas, was auf uns zukommen kann. Das sagt er. Ja. Dazu werde ich gleich auch noch mal mehr sagen. Ja. Aber danke noch für deinen Beitrag. Dankeschön, dass ihr euch ein bisschen darauf einlasst. Paulus geht es, wie gesagt, darum, für das Evangelium einzustehen. Und wenn es sein muss, sogar dafür zu leiden, egal was kommt. Jesus' Botschaft soll weitergegeben werden, damit alle Menschen die Möglichkeit haben, das ewige Leben zu bekommen. Und ich finde es interessant, wie Paulus das hier macht. Er knallt es Timotheus nicht einfach so für die Füße und sagt Timotheus hier, du weißt ja, Jesus bekennen und naja, weil Jesus gelitten hat, musst du halt auch leiden. Also du kannst dich schon mal drauf einstellen. So nach dem Motto, friss oder stirb. Aber so ist Paulus nicht. Und das begeistert mich immer wieder, wenn ich über ihn lese oder ihn auch erlebe. Er ist ein unwahrscheinlicher Ermutiger. Natürlich ist er auch ein Visionär, ein Voranbringer. Aber Paulus ist immer unterwegs gewesen, die Menschen zu ermutigen, die Gemeinden zu ermutigen. Und er ermutigt jetzt auch nochmal seinen Zögling sozusagen, seinen geistlichen Sohn hier, keine Angst davor zu haben, was auf ihn zukommt. Paulus geht liebevoll und ermutigend mit Timotheus um. Und bevor er Timotheus überhaupt darauf anspricht, sich zu Jesus zu bekennen und eventuell für ihn zu leiden, bereitet er Timotheus vor. Und das möchte ich ein bisschen mit euch anschauen und auseinandernehmen. Was macht Paulus als erstes? Kannst du nochmal zu dem ersten Text zurückgehen? Damit ihr so ein bisschen mitverfolgen könnt, wo ich bin. Das Erste, was Paulus macht, ist, Timotheus zu erinnern. Und ich möchte euch hier nochmal die Verse 5 und 6 vorlesen. Voller Dankbarkeit erinnere ich mich an deinen Glauben, der so völlig frei ist von jeder Heuchelei. Er ist derselbe Glaube, der bereits deine Großmutter Lois und deine Mutter Eunike erfüllte. Und auch in dir, davon bin ich überzeugt, ist dieser Glaube lebendig. Aus diesem Grund erinnere ich dich an die Gabe, die Gott dir in seiner Gnade geschenkt hat, als dir die Hände auflegte. Lass sie zur vollen Entfaltung kommen. Ich finde, in diesen zwei Versen können sich die Mentoren, Seelsorger oder Leiter unter uns sich von Paulus ganz schön was abgucken. Denn um Timotheus zu ermutigen und vorzubereiten, lässt Paulus Timotheus wissen, wie sehr er seinen Glauben schätzt. Und er erinnert sich daran, indem er das Timotheus sagt: Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie du geglaubt hast, wie du deinen Glauben lebst. Glauben ohne Heuchelei. Und ich erinnere mich an deine Mutter, an deine Großmutter, die diesen Glauben auch schon hatten, sich hingegeben haben, geglaubt haben. Und damit sagt er Timotheus, du bist ein sehr gläubiger Mann. Das weiß ich und das schätze ich so an dir. Du lebst für Jesus und du glaubst an ihn. Und ich möchte dich nochmal daran erinnern, dass du nicht nur solch einen Glauben hast, nicht nur solch einen Glauben von Gott geschenkt bekommen hast, sondern dass du aufgrund deines Glaubens auch von Gott eine Gabe bekommen hast für deinen Dienst, für das, was du tust. Du bist ausgerüstet worden mit einer Gabe, die der Gemeinde dienen soll und die Gott ehren soll. Setze sie ein, bring sie zur vollen Entfaltung, übe dich darin, dass sie sichtbar wird. Gerade jetzt, wenn ich bald nicht mehr da sein werde und auch noch mehr auf euch Christen zukommen wird. Paulus erinnert Timotheus zunächst an einen oder an seinen ungeheuchelten Glauben und dann, dass Gott ihn doch ausgerüstet hat mit einer Gabe, die für seinen Dienst wichtig ist. Also er zeigt Timotheus auf, du hast hier schon zwei wichtige Sachen, die du bekommen hast. Und ich persönlich finde das sehr ermutigend, wenn jemand mich zum einen nochmal daran erinnert oder zum einen auch nochmal sagt, hey, dein Glaube, der trägt echt was. Und Gott hat dir noch mehr geschenkt als das. Und ich hab mich gefragt, wie ist das bei uns? Oder wie ist das bei euch? Hat dich schon mal jemand so ermutigt? Hat dir jemand schon mal voller Dankbarkeit vor Augen gemalt und dich daran erinnert, wie du deinen Glauben lebst? Welchen Glauben du noch hast? Wenn ja, dann freue ich mich sehr für dich. Denn das brauchen wir alle, bestärkt zu werden in unserem Glauben. Ich vermute, dass, Frank, du bist jetzt, sitzt mir schon so frontal, ich vermute, dass du letzte Woche so viele Glückwünsche bekommen hast und sich alle gefreut haben, Mensch, er hat diesen Glaubensschritt getan und das einfach auch befürwortet und dich vielleicht damit auch ein Stück weit motiviert. Ja, ich bin auf dem richtigen Weg. Ich bin unterwegs mit Jesus. Und habt ihr sowas erlebt, auch bei euch, die ihr schon länger getauft seid, mit Jesus unterwegs seid, dass nochmal jemand gesagt hat, hey, stark, wie du deinen Glauben lebst, dass du echt bist, dass du für Jesus lebst. Zu erleben, dass andere unseren Glauben als echt erleben und dadurch vielleicht sogar selbst ermutigt sind, finde ich motiviert doch weiter an Jesus festzuhalten, ihm treu zu sein, ihm gehorsam zu sein, ihm zu vertrauen, dass egal, wo er mich hinstellt, dort auch gebrauchen möchte, um für ihn Botschafter zu sein. So wie Gott mich gemacht hat, mit meiner ganzen Persönlichkeit, ja, die überhaupt nicht perfekt ist, aber die Gott mir geschenkt hat. Hat dich jemand schon mal so dankbar auf deinen Glauben angesprochen oder gelobt? Wenn das nicht der Fall ist, woran liegt das denn? Vielleicht daran, dass dein Glaube nur Privatsache ist und außerhalb deines Herzens vielleicht gar keinem was angehen soll? Oder vielleicht daran, dass dein Glaube mit deinem Leben eigentlich überhaupt nicht übereinstimmt, gar nicht passt? Vielleicht liegt es auch daran, dass wir so wenig aufeinander achten, dass uns Ermutigung und Lob vielleicht einfach schwerfällt, weil wir Sorge haben, dass der andere ja zu stolz werden könnte oder nicht demütig genug bleibt. Vielleicht sind mir die anderen aber auch gar nicht so wichtig, dass ich da mal drauf achte. Aber vielleicht hat auch einfach noch gar keiner darüber nachgedacht, den anderen in seinem Glauben zwischendurch auch immer wieder mal zu ermutigen, zu bestärken und zu loben. Das kann ja auch sein. Denn meine andere Frage wäre, hast du schon mal jemandem gesagt, dass du begeistert bist von seinem Glauben? Dass du dich freust, wie du siehst, wie er im Glauben wächst, wie er Schritte macht, kleine oder große, und sagst, wow, das ist echt schön. Ich bin Gott dankbar, dass ich da sehe, wie du dich veränderst, wie du mehr zu Jesus hinwächst. Wenn du das selber noch nie gemacht hast, dann ermutige ich dich dazu, dass du diese Woche mal oder in den nächsten 2 Wochen eine Aufgabe ausführst, und zwar, dass du einfach die nächsten 2 Wochen die lieben Christen in deiner Umgebung wahrnimmst und sie einfach mal ermutigst, indem du, wo du siehst, dass Menschen sich im Glauben weiterentwickeln, kleine Schritte machen oder große, ihnen das einfach mal sagst, das erwähnst. Weil manchmal sehen wir das nämlich selber nicht und wir brauchen das, das mal zu hören. Und dass uns da jemand mal sagt, hey, stimmt, du bist auf dem richtigen Weg. Aber Paulus erinnert Timotheus ja nicht nur an seinen ungeheuchelten Glauben, sondern auch daran, dass Gott ihm eine Geistesgabe für seinen Dienst gegeben hat. Eine Gabe, damit er ausgerüstet ist, von Gott seinen Dienst zu tun. Und Paulus fordert ihn auf, diese Gabe voll und ganz zu leben, sie einzusetzen. Und es scheint Paulus hier wichtig zu sein, das nicht nur mal so am Rande zu tun, zwischendurch, zurückhaltend, sondern dass Timotheus sie entfalten soll, dass er sie wirklich reingeben soll in die Gemeinde, dass er sie sich darin üben soll, welche Gabe das auch immer ist. Ich könnte mir vorstellen, dass Timotheus so von seinem Typ her jemand ist, der die Gabe von Gott bekommen hat, dass er gut lehren kann. Ja, dazu ermutigt ihn ja Paulus auch immer wieder. Aber ich weiß es nicht genau. Und ich weiß auch gar, ich habe gar nicht gefragt. Ich weiß nicht, wie das hier zum Thema, ja, wie ihr als Gemeinde mit Thema Gaben umgeht oder ob schon mal, ja, darüber gesprochen wurde, was denn Geistesgaben für euch bedeuten. Oder welche Erfahrungen einzelne von euch gemacht haben. Und ich möchte es jetzt auch gar nicht so groß ausbreiten. Aber was mir noch wichtig ist, ist, dass Paulus in einem der anderen Briefe sagt, dass jeder, der mit Jesus lebt, mindestens eine Gabe, eine Geistesgabe von Gott bekommen hat. Und wenn einer von euch sie kennt, dann ermutige ich euch, diese einfach zu entfalten, euch darin zu üben. Denn so eine Gabe soll der Gemeinde dienen. Ja, die ist nicht für einen selbst. Die ist dazu da, dass Gemeinde gesund bleibt, dass sie wächst und ermutigt wird. Und Gott ist es allein, der solch eine Gabe schenkt, damit Gemeinde, also jeder von euch, sich gegenseitig tröstet, ermutigt und damit weiterbringt, im Glauben zu wachsen. Sich von Gott mit seinen Gaben für die Gemeinde gebrauchen zu lassen, gibt im Idealfall der Gemeinde Stabilität und einen festeren Halt. Denn wie ihr wisst und schon oft gehört habt, Paulus gebraucht diesen Begriff immer wieder, wir sind ein Leib, ja, ein Körper als Gemeinde. Und es reicht nicht aus, dass es nur einen Kopf gibt. Dann kann der Körper trotzdem nicht laufen. Und es reicht nicht aus, nur Hände zu haben oder nur Füße zu haben. Zur Gemeinde gehören alle, alle, die hier sitzen, mit allem, was Gott euch geschenkt hat. Und jeder Einzelne von uns, von euch, ist verantwortlich, dass eine Gemeinde gesund bleibt und wächst, indem du dich einbringst mit dem, was Gott dir geschenkt hat. Damit jeder ermutigt oder Ermutigung bekommt, jeder Trost erhält, jeder ermahnt wird, wenn nötig, sodass jeder in seinem Glauben wachsen kann. Und eine Gemeinde letztendlich nicht aus den Fugen gerät, wenn sie angegriffen wird, von außen wie von innen. Für Paulus war klar, dass er nicht oder dass er nicht der Einzige bleiben wird und auch schon nicht war, den man für seinen Glauben einsperrt. Und in dem Brief an Timotheus schreibt er letztendlich weiter hinten, so am Ende des Briefes, Timotheus, er bittet ihn darum, zu ihm zu kommen, nach Rom zu kommen. Und das ist ganz schön heikel. Für Timotheus ist es gefährlich. Denn in dieser Zeit war es in Rom für die Christen ganz schön heißes Pflaster. Ich meine, Paulus saß nicht ohne Grund im Gefängnis. Und sich zu Jesus zu bekennen, war eine große, ja, große Herausforderung. Und irgendwann später war es ja auch so weit, dass letztendlich Paulus unter Nero hingerichtet worden ist. Wenn Timotheus also Paulus besuchen würde, würde man schnell mitkriegen, dass Timotheus auch ein Jesus-Jünger war. Aber Paulus wollte Timotheus mit seinem Erinnern klar machen, aus wem heraus Timotheus denn lebt und für wen er lebt. Und ich muss mal gerade schauen. Ja, steht da, sehr gut. Und in Vers 7 führt er ihm nochmal ganz klar vor Augen, dass er keine Angst haben braucht, was auch immer kommt. In Vers 7 lesen wir den Höhepunkt von Paulus Erinnerung und Ermutigung. Und er schreibt dort, ihr könnt es mitlesen, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Er sagt damit Timotheus, du trägst Gottes Geist in dir. Er fing damit an, Timotheus seinen Glauben vor Augen zu führen. Ein Geschenk von Gott, dieser Glaube. Dann erinnerte er Timotheus daran, du hast eine Gabe bekommen. Ebenfalls ein Geschenk, das Gott Timotheus gemacht hat. Und jetzt erinnerte ihn an den Geist, der in ihm lebt, seitdem er an Jesus Christus glaubt. Und auch der Geist ist ein Geschenk, den Gott uns gemacht hat. Ein Geschenk an uns. Und nicht nur das, er ist eine Anzahlung, schreibt Paulus in einem anderen Text, eine Anzahlung unseres Erbes, was Gott uns schenken möchte. Und es ist ein Zeichen für die unsichtbare Welt, so dass, ja, dass die unsichtbare Welt sehen kann, dieser Mensch gehört zu mir, weil er zu mir glaubt und er trägt meinen Geist in sich. Er ist mein Sohn und meine Tochter. Gott hat uns seinen Geist gegeben. Und dieser Geist befähigt uns, dass wir uns nicht fürchten, wenn wir ihm den Raum dafür geben. Er befähigt uns, Gottes Kraft für unser Leben, ja, in Anspruch zu nehmen und nicht allein aus uns herauszuleben. Die Annette hatte das so schön bei der Einführung gesagt. Aus Gottes Kraft leben, hier sein, um von Gott die Kraft zu erwarten, mit der wir leben können. Nicht unser eigenes Süppchen kochen, wenn wir an Dinge herangehen. Er befähigt uns, Gottes Geist, Gottes Liebe in Anspruch zu nehmen und sie großzügig auszuteilen, innerhalb der Gemeinde, aber auch außerhalb. Und er befähigt uns auch, besonnen zu bleiben, egal wer oder was uns angreifen möchte. Ich erlebe es immer wieder, wie mich gerade auch vor meinen Diensten, wenn ich unterwegs bin, die Angst überfällt. Ja, und ich auf einmal all diese schlechten Erinnerungen bekomme, wo ich weiß, da habe ich mich mal nicht gut vorbereitet oder da haben Leute mich kritisiert oder da habe ich mich einfach komisch gefühlt, schlecht gefühlt. Das kommt dann immer alles hoch, ne? Und dann höre ich so das kleine Stimmchen im Hinterkopf, ach komm, du schaffst es nicht. Das klappt nicht. Gott kann andere Leute viel besser gebrauchen als dich. Oh, da kriege ich jetzt mal die Krise. Mittlerweile hat man sich ein bisschen dran gewöhnt, man kann es auch einschätzen. Ich merke das auch, wenn ich hier zum Gottesdienst hinkomme, da bin ich jedes Mal auch aufgeregt. Also es hat jetzt nichts mit euch zu tun, aber das gehört einfach zum Dienst dazu, habe ich das Gefühl. Und ich war jetzt auch am Wochenende auf dem Frauenfrühstück in Luxemburg im Matinee und eigentlich war es voll nett. Wir haben abends schön zusammen gegessen, die Frauen, die es organisiert haben. Und dann am nächsten Morgen, aber dann überfällt mich auch einfach diese, ich bin ja jetzt mal ganz ehrlich, ja, also diese Furcht und ich sehe irgendwelche Frauen und denke, ich bin 33 und da stehen so 55 gestandene Frauen, die schon so durch die Tür kommen, ja, also ganz aufrecht und ich denke, bist du sicher, Jesus, dass ich da gleich hochgehen soll und denen was sagen soll? Kann ich nicht da durch die Tür wieder rausgehen einfach? Nee, das war nicht dran. Und ich durfte erleben und ich merke, dass ich in solchen Situationen sagen muss, Jasmin, überlege, wer du bist und von wem du kommst, wer dich gemacht hat und wer dich ausstattet mit allem, was du brauchst. Und mir tut es gut, mir das in Erinnerung zu rufen, ja, mir zu überlegen, wer schenkt mir meinen Glauben, wer hat mich ausgestattet mit den Gaben. Und manchmal tut es auch gut, dann Freunde zu bitten oder wenn ich ihnen das so erzähle, die dann auch sagen, ja Jasmin, du hast es doch auch schon erlebt, erinnere dich. Also auch andere mit reinzunehmen, die dann auch dagegen steuern können und sagen, jetzt komm mal runter. Und ja, zu wissen, wer ich bin, wer mich ausgestattet hat. Das Ganze gilt aber nicht nur für hauptamtliche Leute oder Menschen, die jetzt öfter mal predigen. Ja? Gottes Geist trägt jeder von uns in sich. Es gilt also für dich und für mich. Für alle, die mit Jesus unterwegs sind, die Jesus kennen, die Jesus lieb haben, die ja, mit Jesus leben. Jeder von uns ist berufen, ihn zu bekennen. Durch Worte, durch das Handeln oder auch Nichthandeln, zu Hause, in der Familie, im Beruf, in der Schule, an der Uni. Egal, wo wir als Kinder Gottes unterwegs sind, ist es unsere Aufgabe, durch unser ganzes Leben für Jesus zu leben, ihn zu bekennen. Menschen zu sagen, es gibt eine Hoffnung, es gibt ein Leben nach dem Tod, das wunderschön sein wird, das einfach ohne Krieg, ohne Streit, ohne Gewalt und all das, was ich schon erlebt haben musste, sein wird. Und mit einem heilen Herzen, das alles, oh, das, man kann es sich nicht vorstellen, aber etwas, wonach ich mich sehr sehne und Gott sagt, das wird kommen. Es gibt ein Leben bei Gott, ohne Traurigkeit, ohne Streit oder Gewalt und ein Leben voll Frieden, das jetzt schon anfängt. Sollen wir das den anderen vorenthalten? Willst du das? Willst du diese Berufung leben? Gott hat uns alle mit dem ausgestattet, was wir dafür brauchen. Er hat dir und mir Glauben geschenkt. Er hat uns Gaben geschenkt. Und er hat uns seinen Geist gegeben. Paulus hat Timotheus dazu aufgefordert. Aufgrund all dieser Voraussetzungen, die er doch von Gott bekommen hat, hat er Timotheus herausgefordert, Jesus zu bekennen, ganz egal, was auf ihn zukommen wird. Kannst du gerne mal weiterklicken? Ach, hast du schon. Okay. Bekenne dich daher ohne Scheu zu unserem Herrn und schäme dich auch nicht, zu mir zu stehen, nur weil ich ein Gefangener bin. Ich bin es ja um seinetwillen. Sei vielmehr auch du bereit, für das Evangelium zu leiden. Gott wird dir die nötige Kraft geben. Er ist es ja auch, der uns gerettet und dazu berufen hat, zu seinem heiligen Volk zu gehören. Und das hat er nicht etwa deshalb getan, weil wir es durch entsprechende Leistung verdient hätten, sondern aufgrund seiner eigenen freien Entscheidung. Schon vor aller Zeit war es sein Plan gewesen, und durch Jesus Christus seine Gnade zu schenken. Und das ist es jetzt. Wo Jesus in dieser Welt erschienen ist, das ist jetzt, wo Jesus in dieser Welt erschienen ist, Wirklichkeit geworden. Paulus fordert nicht nur Timotheus auf, Jesus zu bekennen, sondern auch dich und mich. Und er macht auch dir und mir Mut dazu, dass wir uns nicht schämen für die beste Botschaft der Welt, sondern dass wir dazu stehen, damit Jesus verherrlicht wird und damit ja diese Gemeinde proppenvoll wird und aus allen Nähten platzt, weil alle Menschen es hören müssen hier in Andernach und Umgebung, dass Jesus sie retten will, ewiges Leben für sie hat. Und das wünsche ich mir so sehr. Aber ich weiß, dass es nicht einfach ist. Kennt ihr diese Situation, wenn man ich kenne das zumindest immer noch wieder gut, wenn man mit Freunden oder Bekannten unterwegs ist und man trifft andere, die Jesus noch nicht kennen, und auf einmal ergibt sich ein Gespräch bei dem anderen über Jesus und du denkst, ach du meine Güte, darauf war ich heute Abend jetzt nicht eingestellt. Also ich bin nicht aus dem Haus gegangen, um zu denken, ich müsste jetzt gleich ein christliches Gespräch führen, jetzt fängt der an. Nee, wie peinlich. Und am liebsten denkt man sich, Erdboden, tu dich auf, damit ich da verschwinden kann. Besonders wenn man auch noch hört, wie komisch der das macht. Und man denkt, nee, so kann man das doch nicht sagen. Das ist doch mega peinlich. Aber manchmal ist es besser, es ist peinlich gesagt, als dass ich den Mund halte und gar nichts sage. Und dem anderen eigentlich damit die Chance nehme, an diesem Abend Jesus schon zu begegnen. Denn letztendlich ist es doch Gott, der die Worte benutzt bei meinem Gegenüber, der in das Herz hineinspricht und sagt, ob es ankommen soll oder nicht, der etwas bewirkt oder nicht. Und es ist nicht immer leicht, Jesus zu bekennen und auch schon gar nicht, auch noch freudestrahlend Ja zu demjenigen zu sagen, der das gerade neben mir gemacht hat, ja, der gerade gesagt hat, ja, ich bin Christ und ich glaube daran und man selber lieber still wird, das ist nicht einfach. Das kostet Überwindung. Und wir machen das vielleicht nicht, weil es Folgen haben könnte für uns. Vielleicht hat es Folgen für den Job. Man wird benachteiligt, wenn man da offen sein Christsein lebt und auch sagt, an wen man glaubt. Man könnte in Freundeskreisen belächelt werden. Und je nachdem, wo du in Deutschland lebst, musst du vielleicht sogar mit Gewalt rechnen, weil Leute das nicht hören wollen und das total anders sehen. Es ist nicht nur in anderen Ländern, dass Muslime zum Beispiel, wenn sie Jesus kennenlernen und annehmen, von ihrer Familie verstoßen werden und teilweise sogar umgebracht werden, weil das überhaupt nicht für sie geht, dass jemand vom Islam zum Christentum wechselt. Das ist ein ganz großer Verrat. Und als ich letztes Jahr auf dem Kongress war zum Thema der verfolgten Christen, habe ich Leute kennengelernt, die gesagt haben, das ist nicht nur in den arabischen Ländern. Auch unter Muslime in Deutschland werden Menschen, die Jesus annehmen als Muslime, von ihrer Familie verfolgt, je nachdem. Und das ist auch hier. Ja, also man muss nicht immer denken, das ist irgendwo weit weg, wo wir ja nicht sind, sondern es ist auch hier vor der Haustür. Deswegen ist es so wichtig, dass wir Jesus bekennen und auch zueinander stehen, die anderen nicht im Stich lassen, ja, uns dazustellen, weil wir alles bekommen haben, um Jesus zu bekennen. Paulus schreibt es hier nochmal, ich lese nochmal Vers 8 vor. Bekenne dich daher ohne Scheu zu unserem Herrn und schäme dich auch nicht, zu mir zu stehen, nur weil ich ein Gefangener bin. Ich bin es ja um seinetwillen. Sei vielmehr auch du bereit, für das Evangelium zu leiden. Gott wird dir die nötige Kraft geben. Gott wird dir die nötige Kraft geben. Und wieder lesen wir, dass es Gott ist, der uns ausstattet. Nichts von all dem können wir aus eigener Kraft heraus tun, aus eigener Leistung heraus. Alles ist uns von Gott gegeben. Und ich wünsche uns allen, dass wir uns mehr und mehr dafür einsetzen, Jesus zu bekennen. Und dass wir, ja, dass wir auch nicht irgendwie denken, oh nein, ich habe das jetzt letztens nicht gemacht und ich schäme mich. Und sondern dass wir sagen, okay, gestern nicht, aber heute ist der Tag, da möchte ich das tun. Da möchte ich vorangehen und nicht irgendwie denken, ich müsste erst mal 7 Wochen das jetzt schaffen, bevor das auch wirklich echt ist vor Gott, sondern losgehen. Morgen sagen, Jesus, heute starte ich in den Tag und ich möchte dich bekennen, egal wo ich bin, egal wo ich arbeite, wo ich lebe, wo ich stehe, weil es um dich geht und dass Menschen dich kennenlernen. Er gibt uns die Kraft dafür. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Bekenne dich daher ohne Scheu zu unserem Herrn und schäme dich auch nicht, zu mir zu stehen, nur weil ich ein Gefangener bin. Ich bin es ja um seinetwillen. Sei vielmehr auch du bereit, für das Evangelium zu leiden. Gott wird dir die nötige Kraft geben. Amen.